Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Schön, heute hier zu sein. Es freut mich wirklich sehr. Noch zwei Sachen vorweg. Einmal, wenn ihr noch nähere Infos zu den Getaway Days haben wollt, ich habe einmal noch Flyer dabei, die werde ich nachher hier auf die Bühne legen, könnt ihr gerne mitnehmen, so viel ihr wollt oder so viel da ist. Zum anderen seid ihr als Gemeinde natürlich sensationell ausgerüstet. Einmal mit Benny, der seit diesem Jahr ehrenamtlicher Mitarbeiter der Getaway Days ist, und natürlich der Charlie, der bei der ganzen Sache eigentlich den Hut auf hat, ja, als Vorstandsvorsitzender. Und genau, die könnt ihr euch natürlich auch wenden, wenn da irgendwas in naher Zukunft eine Frage sein sollte. Gell? Eine andere Sache, mit der Getaway Days sind wir mit den Bergen unterwegs. Und kennt jemand eine ungeschriebene internationale Regel in den Bergen? Kennt die jemand? Nee, das ist schon eher festgesetzt. am Berg ist die Sie-Regel außer Kraft gesetzt. Das heißt, ich werde es auf euch einfach duzen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Ja, auch wenn jetzt hier der hohe Lowerkreis nicht gerade das Alpenmassiv ist, aber macht es einfach einfacher. Genau. Ich war jetzt schon ein paar Mal unterwegs, die letzten Jahre mein Zeugnis zu erzählen, in verschiedenen Gottesdiensten. Aber dass ich mal über eine Messe zu so einem Dienst komme, zu einem Predigtdienst, hätte ich auch nicht gedacht. Ja? Weil Anfang des Jahres waren der Charlie und ich mit den Getaway Days bei dem Kongress für christliche Führungskräfte, hat man einen Messestand, haben die Getaway Days vorgestellt und vertreten. Und dort in einem Gespräch mit einer Frau habe ich ihr teilweise von meinem Zeugnis ein bisschen was erzählt. Und der Charlie hat danach gemeint, hast du nicht Lust, mal nach Wilsbach zu kommen und das zu erzählen? Ich sage, alles klar, machen wir. Deswegen stehe ich heute hier. Ja, und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, euch mit euch teilen zu dürfen. Auf der anderen Seite, also wie gesagt, ich bin so ein freundes und ein bisschen klitzekleines weinendes Auge, dass ich heute hier bin. Weil wenn ich nicht hier wäre, wäre ich jetzt auf einem ziemlich schmalen Fahrradsattel irgendwo zwischen Berlin und Frankfurt. Hintergrund ist der, dass momentan bei den Getaway Days eine sogenannte Fundraising-Aktion läuft, also einfach ein Projekt, um Spenden zu sammeln für die Arbeit der Getaway Days. Und genau, einer von unserem Team, der John, hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, mit einer anderen Organisation noch eben in 24 Stunden mit dem Fahrrad von Berlin nonstop nach Frankfurt zu fahren. Das sind insgesamt 531 Kilometer. Und als sie mich dann gefragt haben, und Michi, bist du auch dabei, im Kalender reingesetzt, ich bin leider in Wilsbach. Ich kann leider nicht mitfahren. Ne? Deswegen habe ich es gerade noch genossen, auf dem gut gepolsterten Stuhl zu sitzen. In dem Wissen, dass John und den anderen, also es sind drei Leute, die da mitfahren und alle an einem Stück, also es ist keine Staffelleistung. Genau, wie das halt so ist, wenn man ein paar Kilometer Fahrrad fährt, da tut einem irgendwann der allerwerteste weh. Besonders auf dem Rennrad, besonders dann bei dieser Strecke. Ja. Genau. Wenn ich mein Zeugnis erzähle, und da hat mir das ganz besonders gefallen, was du gesagt hast, Benny, eingangs, ist es für mich eine große Freude, weil es zum einen was ist, was mir im Herzen liegt, was ich erlebt habe, was ich auch mit Gott erlebt habe, weil ich denke, es ist einfach sehr authentisch, ja, wenn man sowas teilt. Zum anderen natürlich ist er sehr vorbereitungsarm, sage ich mal, weil das hat sich über lange, lange Jahre hinweggezogen, die Geschichte, die Gott mir geschrieben hat. Auf der anderen Seite begleitet mich da immer wieder so ein Stück weit, also Furcht und Sorge ist das falsche Wort, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also ich bin da selber sehr, sehr herausgefordert, ja, mein Zeugnis zu erzählen, weil da eben manchmal Dinge passiert sind in meinem Leben, auch vor 15 Jahren, um genau zu sein, vor 15 oder 16 Jahren, die mich damals ziemlich verletzt haben und die mich heute auch immer wieder bewegen. Ja, wo ich heute immer noch darüber nachdenke und so einen Status quo abrufe, was hat sich verändert, was ist passiert. Und da hat mir das gefallen, was du gesagt hast, wegen der Bibel, da wird nicht irgendwie jemand hochgehoben, wenn er seine Memoiren verfasst oder was. Nee, das ist authentisch, das ist echt. Wenn da über Scheitern geredet wird, dann wird da authentisch über Scheitern geredet, nicht irgendwie was verschönert. Und wenn ich über meine letzten 15 Jahre rede, gab es da besonders einen Zeitabschnitt, wo ich brutal gescheitert bin und wo ich absolut extrem viel falsch gemacht habe, auch viele Menschen verletzt habe. Und das ist immer besonders komisch, wenn man dann im Nachhinein diesen Menschen wieder begegnet, jetzt in der Straße beispielsweise, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und Letztendlich glaube ich aber, dass wir, besonders wir Christen, auch viel zu wenig über das Scheitern reden. Also über das, was wir selber verbockt haben letztendlich. Und ich habe es bei den Getaway Days schon ganz, ganz oft erlebt, wenn ich mein Lebenszeugnis erzähle über das, was ich eben falsch gemacht habe in meinem Leben, sind ganz, ganz viele Jugendliche danach zu mir gekommen und gesagt, boah, Michi, ich habe mich da wieder so wieder drin gefunden, genau so geht es mir auch. Ja? Und zack, ist der Draht da und man kann super gut mit ihnen in Gespräche einsteigen. Aber ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo das, glaube ich, eher nicht so bekannt ist, nicht so beliebt ist. Wer redet schon gerne über seine Schwächen? Man muss ja immer besonders toll dastehen in einem besonders guten Rampenlicht. Muss immer aufpassen, dass man irgendwie in Facebook oder irgendwelche Bilder auftauchen, die eigentlich niemand sehen darf. Und genau das möchte ich aber heute tun. Über das Scheitern in meinem Leben reden. Und über das, was ich da die letzten Jahre erlebt habe. Ganz grundsätzlich würde ich mich als Milchchrist bezeichnen. Wer weiß denn, was ein Milchchrist ist? Hat es jemand schon mal gehört, den Begriff? Ja, was ist es? Nee? Nee? Richtig, ja, absolut, ja. Also ich bin quasi wie mit der Flasche, wie so ein kleines Kälbchen mit der Flasche aufgezogen wurde, oder ja, bin ich quasi als Christ von meinen Eltern schon als kleines Baby quasi mit in die Gemeinde genommen worden, habe so, wie soll man sagen, diese typisch interne süddeutsche Gemeindekarriere hingelegt, also von der Krabbelgruppe über die Bubenjungschar, Freundeskreis, ab und zu mal in der Gemeinde gewesen und das war halt so mein Leben, ja, meine Eltern haben mich da quasi aufgezogen von klein auf. Und mit 15 Jahren ist was passiert. Wie gesagt, ich war mit 15 Jahren im Jugendkreis, eben dort in Schwäbisch Hall in der Gemeinde. Und was eigentlich oder im Prinzip für mich auch heute noch keine große Sache ist, war damals, dass ich war damals auf der Hauptschule. Ja. Wir waren in dem Jugendkreis damals 60 Leute oder 60 Jugendliche, so roundabout. Und ich war der Einzige, der damals auf der Hauptschule war. Zwei waren auf der Realschule und alle anderen waren auf dem Gymnasium. Ja, das war so die Konstellation. Und wie gesagt, eigentlich keine große Sache. Nur irgendwo habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, ich habe nie wirklich einen Anschluss in die Jugendgruppe gefunden. Auch wirklich Freundschaften in die Jugendgruppe war irgendwie immer ein bisschen schwer oder auch ja, nicht ganz so einfach. Was ich aber ganz deutlich wahrgenommen habe, waren immer wieder so kleine Sticheleien von wegen, ah, Michi, du bist nix, du kannst nix, du bist ein kleiner Hauptschüler, komm, lass uns das mal machen. Und das war so eine Sache, so ein Umstand, wo ich am Anfang so ein bisschen drüber gelacht habe und dachte, ja, gut, ist ja okay, ist ja nicht so wild. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate habe ich gemerkt, boah, krass, da tut sich was in mir. Und das ist nicht gut. Und das ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, das hat mich brutal verletzt. Ja, dieser Umgang, den die Jungs mit mir hatten damals. Und ich kann euch nicht sagen, oder ich weiß es nicht, ja, inwieweit das von damals noch mein heutiges Handeln beeinflusst. Aber für meine damalige Entwicklung war es definitiv nicht gut. Es war definitiv kein guter Umstand, sage ich mal. Ja. Und weil ich denke, gerade in dem Alter, ja, 14, 15, 16, vielleicht noch 17, wenn es in Richtung noch größere Selbstständigkeit geht von den jungen Leuten, wenn es in Richtung Ausbildung geht, in Richtung Studium vielleicht, wenn sie wegziehen, ja, ist es doch eigentlich unheimlich wichtig, dass sie ein gutes Fundament haben. Dass sie gute Beziehungen haben, dass sie eine Orientierung haben, dass sie nicht orientierungslos werden. Und für mich war das dann nochmal seltsamer oder nochmal krasser, sage ich mal, weil es eben in einem christlichen Kreis passiert ist. Das waren alles überzeugte Christen. Das waren alles Leute, die ihr Ja zu Jesus gegeben haben. Ja? Und ich damals mit 14 auch. Und dass das eben, dass man deswegen in so einem Kreis wegen seiner Schulbildung anders behandelt wird, das war sehr, sehr konträr, sehr seltsam, sehr komisch für mich und deswegen wahrscheinlich noch verletzender. Ja. Und da hat man halt, ja, und die anderen, ja, da hast du ein Feiert-Jesus-Buch in der Hand und hörst den Predigten zu und alles ist toll, alles ist fein. Ja, und jeder hat so seine Oberfläche gewahrt und es passt alles, aber dann, sobald es dann letztendlich wieder ans Alltägliche geht, an den Umgang miteinander, ja, da herrscht auf einmal ein anderes Werteverständnis. Und ehrlicherweise muss ich sagen, mir lief das damals auch ganz, ganz gut rein, ja, mit 15. Weil ich selber gemerkt habe, 15, oh, Sturm- und Drangzeit beginnt, habe gemerkt, irgendwas brodelt in mir, ich möchte raus, ich möchte was erleben. Und ich habe damals eben dann auch diese Situation in dem Jugendkreis genutzt, einfach dann Schlussstrich zu ziehen. Und dann sagen, wisst ihr was, wenn das hier so ist, dann gehe ich woanders hin und dann verabschiede ich mich von euch. Und letztendlich hat es aber bedeutet, dass ich Jesus den Rücken zugedreht habe. Und wie gesagt, mit 14 erinnere ich mich noch ganz gut, war ein Gebetskongress in Bad Liebenzell, gibt es ja heute noch, damals hieß es noch UPC, heute heißt es, hat einen anderen Namen. Und ich habe da damals mit 14 auch unter Tränen mein Leben Jesus übergeben, weil ich so tief berührt war von dem, was da gesagt worden ist und war wirklich sehr, sehr bewegt. Und ich würde auch heute sagen, das war mit 14 nichts Aufgesetztes, das war auch nichts Überstürztes, das war wohl überlegt. Und dennoch hieß es für mich mit 15 erstmal, wisst ihr was, hey, nee, so mache ich nicht weiter, das geht nicht. Und bin dann raus aus dem Kreis, raus aus der Gemeinde. Habe Jesus den Rücken zugedreht, den Leuten den Rücken zugedreht. Und es gab dann, wie soll man sagen, all diese Dinge, die ein junger Mensch braucht, angenommen sein, Nächstenliebe, ein wertvolles Miteinander, Bestätigung, solche Dinge musste ich mir letztendlich woanders suchen. Und was dann auf diese, mit 15, auf diesen Bruch folgte, war letztendlich so heute eine Phase von 6 Jahren, also zwischen 15 und 21 Jahre. Und man sagt es immer so locker flockig, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Es hört sich ja gut an, also von der Worte her, das geht leicht über die Lippe. Aber das war es letztendlich. Es folgten 6 Jahre, wo ich eigentlich so ein Stück weit ohne Limits lebte. Es waren zahllose Partys mit Drogen, Alkohol, lieblose Beziehungen zu Frauen. Letztendlich so ein Stück weit eine Haut-drauf-Mentalität einfach, so sehr, sehr egoistisch, sehr ich-zentriert gelebt natürlich. Ich habe damals mit 16 Zimmerer gelernt und habe mit einem Kollegen ab und zu auf Speed, letztendlich auf Drogen gearbeitet, irgendwo oben hier 15 Meter über der Straße einen Balken rumgeturnt. Ja. Und mit 17 Jahren habe ich dann, wie schon angedeutet vorhin, das Kickboxen angefangen und jetzt nicht, weil ich unbedingt den Sport mochte. Ich habe das Kickboxen nie angefangen, weil ich dachte, cool, okay, ich möchte das Boxen lernen, weil ich es ein cooler Sport finde, weil es sehr anspruchsvoll ist oder weil es halt sehr, sehr variabel, sehr vielfältig ist, überhaupt gar nicht. Letztendlich waren meine Lebensumstände der Grund, warum ich das Kickboxen angefangen habe. Weil ich am Wochenende diverse Leute kennengelernt habe, es hat ab und zu, das hat öfters mal gekracht. Und ich dachte, eigentlich wäre es gar keine schlechte Idee, einfach zu wissen, wie man sich schnell und effektiv verteidigen bzw. andere Menschen verletzen kann. Deswegen habe ich das Kickboxen angefangen und ich war da auch recht gut drin, muss ich sagen. Es hat echt gut funktioniert. Ja. Und vielleicht denkst du, war ja klar, dass so einer wieder Christ wird. Ja, da kann ja nur Gott helfen. Letztendlich muss ich aber sagen, wie schon angedeutet, viele Dinge, die ich getan habe, oder im Prinzip eigentlich alle, muss man so sagen, alle Dinge, die ich getan habe in diesen 6 Jahren, und es war ganz egal, ob in Bezug auf Partys, in Bezug auf Drogen, Drogendealen, in Bezug auf Frauen, völlig egal, ich habe das alles aus einem ganz, ganz banalen Grund gemacht. Aus einem ganz, ganz banalen und einfachen Grund. Und ich würde heute sagen, ich hatte damals einen extremen Minderwertigkeitskomplex. Weil mir damals niemand gesagt hat, dass ich wertvoll bin und dass ich gut bin, so wie ich bin. Und letztendlich wollte ich mit all diesen Dingen, die ich tat, eben dieses Loch ausfüllen in mir. Ja? Der fehlende Respekt, wollte Liebe damit bekommen. Und am Ende muss ich auch sagen, all diese Dinge, die Jugendlichen mit 15 in dem Jugendkreis zu mir gesagt haben, die wurden letztendlich zu meiner Identität. Ich schenkte dem Glauben. Ich habe das denen abgenommen. Ich dachte, ja, haben sie recht vielleicht. Vielleicht, ja. Und ich glaube, das ist ja heute noch so. Bei der Getaway Days gibt es auch so eine Sparte Protectics, da haben wir so gewaltpräventive Projekte an Schulen und sozialen Einrichtungen. Und es ist sensationell, wie viele Jugendliche heute rumrennen, eben genau mit dieser Identität. Und es ist überhaupt gar nicht weit weg, auch nicht weit weg von euch. Ich will gar nicht wissen, wie viele hier direkt in den Nachbarhäusern, wie viele Jugendliche dort gerade irgendwo sitzen. Und davon bin ich schwer davon überzeugt, dass es einfach so ist. Aber in unserer heutigen Gesellschaft, in den heutigen Schulen, was da abgeht, das ist irre. Das ist einfach nur irre. Und die Leute wissen einfach nicht mehr, dass sie wertvoll sind. Und es sagt ihnen auch keiner mehr. Warum auch? Und vielleicht eine Geschichte, wie damals so die Lebensumstände waren. Wie das damals ausgesehen hat, beispielsweise, ist ja eine Geschichte vom Jakobimarkt. Jakobimarkt ist so wie der Wasen in Stuttgart oder das Oktoberfest in München. Genau, das sind so die, ja, nur Jakobimarkt ist viel, viel kleiner in Schwäbisch Hall. Gell. Es war ein Freitagabend, und an einem Freitagabend war ich mit drei Jungs von meinem Boxclub, dort ein Bierzelt, haben wir gefeiert, wie sie es halt gehörte. Und einer von den Vieren hat dann eine bekommen von einem Fußballer, von einem Nachbardorf. Und es endete dann so, dass wir natürlich die zwei Gruppen, wir standen uns gegenüber, und zwar klar, jetzt gibt es eine Auseinandersetzung, wir waren zu viert, die waren zu sechst, aber wir waren halt vier Kampfsportler, die waren sechs Fußballer. Das Ende vom Lied war das, dass eben die Securities die sechs Fußballer ins Zelt reingeholt haben, um sie vor uns vier zu schützen. Ja. Und wir haben die vier echt auseinandergenommen, es war echt schon echt happig. Und wir sind am nächsten Tag natürlich, glaube ich, zack, wieder auf den Jakobi. Samstagabends war das dann. Und ich stand im Bierzelt drin, habe mein Maß in der Hand gehabt. Also cool, jetzt geht's los. Es war noch relativ früh am Abend. Und habe ich gesehen, wie so drei, vier Meter von mir weg schaut mich einer ganz schräg an. Dann habe ich zurückgeschaut und überlegt, was will denn jetzt von mir? Und irgendwie hat sich das, wir haben kein Wort miteinander geredet. Und irgendwie war es klar, irgendein Problem haben wir miteinander und das müssen wir jetzt klären. Ja? Irgendein Problem haben wir und das müssen wir jetzt klären. Und es war dann echt ein bisschen wie im Film. Wir haben uns angeguckt, hat jeder so sein Bier weggestellt, das Hemd aufgeknöpft, das Hemd nach hinten gestülpt. Und es war klar, so, jetzt gibt es erstmal einen auf die Mütze, dass wir das ein für alle Mal geklärt haben. Ja? Und kurz bevor es kracht hat, kam dann ein Kumpel von ihm zu ihm und flüstert ihm was ins Ohr. Und ich habe ganz genau gewusst, um was es ging. Ich habe irgendwas von Freitag gehört und Gruppe und Fußball oder was in der Richtung. Ja? Und dann guckt er mich auf einmal an, guckt wieder zu seinem Kumpel, überlegt kurz, guckt wieder zu mir, winkt kurz, nimmt sein Bier und zieht von dannen. Der Kumpel hat ihm erzählt, du, der da, also ich letztendlich, das ist einer von der Gruppe, von den Vieren, von Freitag und ja, lieber nett. Und dann hat er abgedreht und ist wieder seine Wege gegangen. Ich bin natürlich klar, mein Bier geschnappt, bin zu meinen Jungs gegangen, haben wir groß gefeiert, die ganze Geschichte. Und ja, das war damals so eine Situation, wo ich dachte, wow, was für ein cooler Typ du bist, Wahnsinn, ja, sensationell. Rückblickend jetzt muss ich sagen, was für ein Armutszeugnis, weil ich auch in dieser Situation, auch in dieser Zeit, in diesen sechs Jahren nie gemerkt habe, dass mein Herz, das ich letztendlich versucht habe zu füllen, nicht voller wurde. Ich würde sogar sagen, es ist leerer geworden. Es ist nicht nur leerer geworden, sondern diese Leere, die da in mir war, ist sogar immer, immer größer geworden. Und die Sehnsucht, die ich eigentlich hatte, die Sehnsucht, die ich versuchte zu stillen, die Sehnsucht, die ich, die ich stillen wollte mit all dem Müll, den ich gemacht habe, die wurde immer, immer größer. Und ich muss heute sagen, Gott sei Dank, ich war nie von irgendwas abhängig. Es ist nie was passiert. Zu keinem Zeitpunkt. Ich bin heute körperlich auch topfit. Da gibt es überhaupt gar nichts. Aber letztendlich, wenn du dir vorstellst, du investierst sechs Jahre in einen Lebensstil, sechs Jahre in Beziehungen, sechs Jahre in eine Art und Weise zu leben, wo du am Ende merkst, das war alles für die Katz. Das zieht dir einfach komplett den Füßen unter den Boden unter den Füßen weg. Und wie gesagt, vielleicht vergleichbar, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, du bist sechs Jahre mit der Person zusammen, nach sechs Jahren, puff, war es nichts. Oder aktuell kommt mir gerade, wir haben gerade Freunde bei uns in der, oder Freunde von meiner Frau, da hat der Mann jetzt zwei Jahre lang ein Haus mit eigenen Händen umgebaut. Abgerissen, komplett neu aufgezogen, dann eine separate Wohneinheit für die Mutter noch reinbaut und echt ein riesen Ding. Und jetzt nach zwei Jahren merken sie, wir wollen das Ort eigentlich gar nicht ziehen und es ist einfach nur Belastung dort. Der Kerl ist am Ende. Der hat zwei Jahre familiär, wie viel Zeit er reingesteckt hat, wie wenig Zeit er mit seinen Kindern verbracht hat, weil er für seine Familie so ein Ding bauen wollte und es auch gemacht hat. Und jetzt am Ende merkt, das ist nicht unser Platz. Das ist nicht der Weg. Und das ist schon gerade für sie eine ganz, ganz schwierige Situation, aber so ungefähr vergleichbar. Ja? Für mich ist eine wahnsinnige Gnade, dass nie was Schlimmeres passiert ist. Und ich glaube, es gibt genug Geschichten, auch die ich jetzt bei den Getaway Days mitbekomme, da ist es nichts Selbstverständliches, dass da nie wirklich was passiert ist. Aber wie kam es zu dem Punkt, dass mir das aufgefallen ist, dass dieses Loch in meinem Herzen einfach nicht kleiner, sondern größer wurde? Mit 21 Jahren, also sechs Jahre, als ich so diesen Lebensstil pflegte, übrigens war ich in der Zeit immer mal wieder in der Gemeinde meiner Eltern, um den Schein zu wahren. Ja, das hat auch ganz, ganz gut funktioniert, das ist gar kein Thema. Mit 21 war es dann so, dass mein alter Jugendkreisleiter, also als ich 15 war, der Leiter dieses Jugendkreises, der leitet auch heute noch den Jugendkreis, ja, so ein Urgestein, hat mich damals dann mit 21, also es war dann 2009, 2010, hat er mich gefragt, du Michi, wie schaut's aus? Wir haben gerade einen extremen Bedarf auf einem Zeltlager in Schwäbisch Hall, ein christliches Zeltlager, wo es auch ganz, ganz klare Message gibt. Wir brauchen Mitarbeiter, hast nicht Lust mitzukommen. Und für mich war das erstmal komplett, ich dachte, was will ich auf einem christlichen Zeltlager? Ich bin seit 6 Jahren nicht mehr in der Gemeinde unterwegs, mich interessiert es ja überhaupt gar nicht mehr. Und das, was ich lebe, ist einfach überhaupt gar nicht christlich. Ja, was wollt ihr mit mir überhaupt? Ja? Ich weiß bis heute nicht, warum er mich überhaupt gefragt hat, aber ich wollte ihm nicht direkt ins Gesicht absagen. Da habe ich gesagt, ach, habe ich ein bisschen rumgedruckt, naja, weiß nicht, vielleicht, mal schauen und so, mal gucken. Und habe aber innerlich gedacht, ja, ich weiß, ich schreibe dir nachher eine E-Mail und dann später sage ich ab per E-Mail, dann ist die Sache erledigt. Die Sache war, ich habe die E-Mail nie geschrieben, ich habe es komplett vergessen, die E-Mail zu schreiben. Stattdessen habe ich dann, es ging glaube ich 2 Wochen ins Land, habe ich eine E-Mail bekommen, betreff Mitarbeit, Zeltlager 2010, die ersten paar Zeilen. Hey, herzlichen Glückwunsch, voll cool, deine Motivation und so. Das ist voll klasse, dass du mitarbeitest und das ist so notwendig und bla 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 und bla bla bla. Und mir fiel es dann wie Schuppen von den Augen mal, du hast vergessen, die E-Mail zu schreiben. Und jetzt bist du da bei dir als Mitarbeiter gelistet, obwohl du da eigentlich gar nichts willst und auch nichts zu suchen hast. Gell? Und wiederum an der Stelle hat mir einfach die Größe gefehlt, zu sagen, Jungs, das war ein Missverständnis, ich komme nicht mit. Und habe dann gedacht, ja, okay, bin ins Durchgang, ja, gut, Zeltlager, 7 Tage, ja, An- und Abreise, dann sind es vielleicht noch 6 Tage, so all in all. Das kriegst du irgendwie rum. Irgendwie geht es. Und bin dann hingegangen zu dem Zeltlager und das war immer der Klassiker. Es gab natürlich viele, viele Leute auch aus der Jugendkreiszeit, die wussten, wie ich unterwegs war. Und wie ich auf das Zeltlager kam, war es dann, glaub, was macht denn der da? Was macht denn der Michi da? Hä? Der ist doch gar nicht unterwegs. Mit Jesus und so. Was macht er jetzt auf einmal als Mitarbeiter auf so einem Zeltlager, gell? Und hab's dann ignoriert, war dann auch okay, weil ich echt ein saucooles Zelt hatte mit 14 Jungs oder was es waren. Und wir hatten bis Mittwoch, phänomenal, wie viel Spaß wir hatten. Wirklich sensationell. Und auch wenn ich jetzt zurückdenke, es war kein Moment in den 6 Jahren so witzig und so cool wie diese Zeit von Sonntag bis Mittwoch auf diesem Zeltlager. Und das hat mich schon wieder zum Nachdenken angeguckt und gedacht habe, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und an diesem Mittwoch ist dann was passiert. Bei diesem Zeltlager wird auf Tischgemeinschaft extrem Wert gelegt. Das heißt, niemand darf dieses Zelt verlassen, es sei denn, er muss aufs Klo, beim Mittagessen, beim Abendessen oder beim Frühstück. Und saß da drin, Zelt, bumm, 300 Leute, alle am Essen. Und irgendwie hat es, ich kann es nur versuchen zu beschreiben, ja, es ist ganz, ganz schwer, weil es einfach innerlich passiert ist. Irgendwie war es auf einmal so ein Gefühl, dass meine komplette Wahrnehmung komplett entschleunigt wird. Ja, also wie wenn man quasi rauszoomt und alles so in Zeitlupe abläuft auf einmal. Ich habe von links nach rechts geschaut und habe alle anderen Leute gesehen, die da zu dem Zeitpunkt also authentisch und wirklich auch echt mit Jesus unterwegs waren. Und in dem Moment, als ich von links nach rechts geschaut habe und diese anderen Leute beobachtet habe, die schon diese einfach echte Beziehung zu Jesus hatten, ist mir diese Leere in meinem Leben aufgefallen. Und vor meinem Auge, also vor meinem inneren Auge, war ein riesiges schwarzes Loch. Und dieses Loch hat mir in dem Moment eine extreme Angst eingejagt. Und mir war es dann klar, weil mir zeigt gerade jemand mein Herz, meine Leere in mir. Und es ging dann so weit, dass mir auf einmal aufgefallen ist, dass all die anderen Mitarbeiter, die mit Jesus unterwegs waren, dass all diejenigen genau das haben und ausstrahlen, was ich in diesen 6 Jahren erreichen wollte. Die hatten das schon. Die hatten genau das. Genau das. Und es war mir, ich kann es nicht sagen, warum, aber mir war es einfach sonderklar. Da steht's. Das möchte ich. Und es ging noch einen Schritt weiter, dass ich in dieser Anwesenheit von den Mitarbeitern oder von den Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, ich habe es in deren Anwesenheit nicht mehr ausgehalten. Es war auf einmal so ein enormer Druck. Ich dachte, boah, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss da weg. Ich muss auf Distanz. Ich muss weg von denen. Das war, wie gesagt, ja, ganz, ganz, ganz strange. Habe ich so auch bisher oder seitdem auch nie wieder so verspürt. Aber ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich bin dann raus aus dem Zelt, bin in mein Zelt, habe meine Bibel geschnappt und habe irgendwie gemerkt, oh, ich, da muss was dran sein. Da muss was dran sein. Das kann kein Zufall sein. Das sind einfach zu viele Zufälle und es ist einfach zu eindrücklich gewesen. Und ich bin dann raus, bin runter von dem Zeltplatz und habe mich dort so ein Waldstück reingeguckt. Und habe angefangen, Bibel zu lesen. Völlig willkürlich. Seite für Seite, aufgeblättert, Kapitel übersprungen, ganze Bücher übersprungen. Einfach auf der Suche nach Antworten. Und innerlich habe ich gemerkt, an Jesus ist was dran. Innerlich habe ich mich nach dem gesehnt, was die anderen ausgestrahlt haben. Innerlich habe ich gemerkt, boah, ich glaube, ich kriege das bei Jesus. Ich glaube, da ist wirklich was dran. Ich glaube, das ist wirklich echt. Anderen Seite habe ich mich nach jemand gesehen, mit dem ich drüber reden kann. Jemand, der Verständnis hat. Und ich würde schon sagen, es hat sich in den letzten Jahren schon viel verändert, auch in Gemeinden. Damals war es, wie auch schon gesagt, die Mitarbeiter, wie sie mich empfangen haben auf dem Zeltlager. Damals war so meine Wahrnehmung, mein Eindruck, so ziemlich fast undenkbar, dass irgendein gestandener Christ mit jemand wie mir sich an den Tisch sitzt und so Dinge wie über Drogen, Alkohol, Sex und was der Geil was spricht. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es ein Stück weit traurig. Für mich war das damals ein Stück weit ein Armutszeugnis. Denn ich muss schon sagen, das ist nichts mehr Besonderes heutzutage. Es ist nichts mehr Besonderes. Überhaupt nicht mehr. Und es geht eigentlich durch die Bank bei allen Jugendlichen, die wir bei den Getaway Days haben. 2014, und das trifft mich heute nach wie vor noch brutal, war Mädel dabei, 14 Jahre, aus einer Großstadt in Süddeutschland, hat die Sozialarbeiterin mir erzählt, ja, Kinderprostitution. Vorne Deutsche übrigens. Ja. Nichts Besonderes mehr. Und es ist echt irre. Also wirklich, bewegt mich unheimlich. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich bin der Meinung und ich bin der Hoffnung, dass immer mehr Christen dem offen gegenüberstehen und diese Leute einfach annehmen, so wie sie sind, sie einladen, ihnen keine blöden Sprüche im Kopf hauen, was sie denn besser machen sollen oder was auch nicht. Und sie einfach willkommen heißen, keinen Unterschied zu machen, auch wenn sie sich anders verhalten, wenn sie eine andere Schulbildung haben, wenn sie woanders herkommen, wenn sie vielleicht eine andere Sexualität haben beispielsweise, wenn sie eine andere Religion haben. Wie schnell sind auch Christen da dabei, irgendwie auf so einem Weg zu sein, eben zu kategorisieren und sagen, ach okay, mit dem unterhalte ich mich jetzt, mit dem unterhalte ich mich nicht. Auf den gehe ich jetzt ein, weil mit dem ist es vielleicht einfach, aber auch mit dem könnte es ein bisschen schwer sein. So eine Konfliktscheu vielleicht auch ein Stück weit. Und ich würde mich echt freuen, wenn das mehr und mehr einfach Einzug erhält, dass die Türen von Gemeinden aufgemacht werden und sich niemand ausgeschlossen fühlt. Weil ob jemand sein Leben verändert oder nicht, das liegt nicht in meiner Hand, das liegt in eurer Hand, das liegt in der Hand von Jesus. Und währenddessen ich so im Wald saß und da die Bibel gelesen habe, willkürlich und dann gerade noch gebetet habe, hey, schick mir jemand, habe ich durch die Äste drei Leute gesehen. Drei Jungs aus meinem Zelt. Wie alt waren die? 13, 14 vielleicht. Und was machen drei minderjährige Jungs im Wald, außerhalb vom Zeltplatz, während dem Mittagessen, wo sie eigentlich Ausgangsverbot haben? Sie wollten eine Zigarette rauchen. Ja. Und ich habe das auch durch die Blätter gesehen und gesagt, aha, wollen Sie wieder eine rauchen? Schön. War dann innerlich so ein bisschen verrissen, kurz wieder so der Mitarbeiter, boah, da muss ich sofort hin, muss ich sofort unterbinden und gleich zack, Eltern anrufen und dann heimschicken oder was. Ja. Habe mir dann aber gedacht, wisst ihr was, selbst wenn ich es euch abnehme, ich habe innerhalb von 10 Minuten auf dem Zeltlager wieder andere Kippen organisiert und ich habe gerade Wichtigeres zu klären. Und wenn, dann können wir da nachher immer noch drüber reden. Und habe mich dann dafür entschieden, weiter Bibel zu lesen, um mich um meine Lehre zu kümmern sozusagen. Und mir ist dann gar nicht aufgefallen, auf einmal, irgendwann habe ich gemerkt, die kommen zu mir rüber. Also sie haben nicht geraucht, haben mich dann sitzen sehen, ich habe ein komisches Bild, mitten am Tag, alleine im Wald, auf einem Baumstumpf mit der Bibel, es hat ein bisschen geregnet, war ein bisschen trübes Wetter. Und ja, da kann man dann schon mal rüberkommen und fragen, was los ist. Das haben sie gemacht. Auf einmal standen sie vor mir und haben gefragt, hey Michi, was ist los mit dir? Warum sitzt du allein hier im Wald, mitten am Tag? Und da war es. Ich habe gerade noch betet, hey, kann schon mal jemand schicken, mit dem ich drüber reden kann? Und nicht irgendjemand, sondern ja, und man hat da, ja, wie soll man sagen, ich hab jetzt echt keine drei Teilnehmer erwartet. Ich habe jetzt schon jemanden erwartet, keine Ahnung, jemand, der richtig was auf der Pfanne hat, der richtig einen guten Draht nach oben hat, der vielleicht so einen Schwarzgurt in Theologie hat oder was in der Richtung, jemand, der richtig was, ja. Und dann standen die drei Teilnehmer vor mir und ich dachte mir, okay, soll ich sie jetzt fortschicken oder um was geht es denn eigentlich gerade? Ja? Und das war dann so echt eine krasse Herausforderung für mich, weil ich dachte, man, ich bete gerade, ich habe nicht um so jemand gebetet, jemand, der ja, so viel drauf hat theologisch. Ich hab um jemand gebetet, jemand. Ja? So, um das mal, ja. Und dann kam ja jemand, die drei Teilnehmer. Ja? Und ja, ich habe ihnen dann alles erzählt, quasi vom Anfang, von A bis Z, vom Anfang bis zum Zeltlager. Und wisst ihr, was die drei danach zu mir gesagt haben? Die haben mich angeschaut, haben zu mir gesagt, Michi, krasse Sache, hätte man nicht gedacht. Vielen Dank, dass du uns das erzählst. Sollen wir für dich beten? Da war kein blöder Spruch, keine Bewertung, kein Schwung mit der Bibelkeule, von wegen hier, da und da steht es aber so und so. Da waren keine dämlichen Sätze, die vielleicht in der Wahrnehmung von einem Erwachsenen vielleicht durchaus Sinn gemacht hätten, ja, in Bezug auf meinen Lebensstil damals. Und es war absolut richtig. Es war absolut richtig. Das hätte kein Pastor, niemand hätte es besser machen können. Niemand. Es war goldrichtig. Und es war genau das, nach was ich mich eigentlich gesehen habe in dem Moment. Und das war eben dann der Punkt an diesem Tag, das war der 4. August 2010, als ich dann quasi einen Neuanfang mit Jesus gemacht habe und gesagt habe, okay, es ist wirklich echt. Aber wenn, dann 100%. Wenn, dann konsequent. Wenn, dann absolut straight. Wenn, dann 100% und nicht nur 50, 60 oder nicht nur 99%. Und ich habe ihn dann an dem Tag Jesus mein Leben hingelegt, weil ich auf einmal innerlich gewusst habe, er hat was Besseres für mich. Er hat einen besseren Weg, einen besseren Plan für mich, als das, was ich die letzten 6 Jahre aus meinem Leben quasi gemacht habe. Und wie man sich dann manchmal wünscht, wie es in Filmen oftmals so ist, von jetzt auf nachher ist alles gut, man ist ein Heiliger, ist alles blitzeblank, alles vergessen, alles vergeben. Vergeben war es schon, vergessen nicht. Nach dieser Entscheidung 2010 war es dann so, dass es so eine Phase des Umbruchs irgendwo in mir war und ich gemerkt habe, manche Dinge konnte ich schnell bereinigen, andere Dinge nicht. Andere Dinge haben Monate gebraucht oder vielleicht ein Jahr. An manchen Dingen bin ich sogar heute noch dran. Ja. Und trotzdem haben sich viele Dinge gravierend verändert. Und so grundsätzlich, wenn man darüber nachdenkt, wenn man so jeder sein Leben nimmt und man hat ein Lebensbuch und man darüber nachdenkt, ja, was für einen Titel hätte jetzt eigentlich mein Lebensbuch? So, die Frage an dich, wenn du über dein Leben nachdenkst, was für einen Titel würde Gott oder würdest du deinem Leben geben? Was für ein Buchtitel? Was wird da vorne draufstehen? Und bei mir wird draufstehen, Gott macht ja aus Minus Plus, weil wahrscheinlich das genau passiert ist. Aus sämtlichen Bereichen, wo ich gnadenlos versagt habe, hat Gott ein fettes Plus draus gemacht. Nicht ich, er. Und ein Bereich ist so der Kampfsport, und das hat der Benny vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich habe das Kickboxen damals angefangen, echt aus widrigen, absolut menschenverachtenden Gründen. Ist einfach so. Ja? Ist einfach so. Und habe das auch dementsprechend missbraucht. Und in der Anfangszeit, als ich mit Jesus neu durchgestartet bin, war es für mich die Frage, ja, was mache ich jetzt mit dem? Ja, soll ich das jetzt weitermachen oder soll ich aufhören? Und ich habe wirklich nicht gewusst, was ich tun soll. Aber ich habe in der Zeit schon gemerkt, man, ich mag den Sport. Ich habe eine Leidenschaft, ich habe eine Liebe dafür. Ich mag das einfach. Es ist ein cooler Sport. Es ist ein anspruchsvoller Sport. Und ich habe gemerkt, wenn ich das aber Gott hinlege und der sagt, nee, was mache ich dann? Folge ich dem dann? Oder finde ich vielleicht irgendwie da einen fuchsigen Umweg, um dann doch weiterzumachen, obwohl ich ganz genau weiß, er hat Nein gesagt. Ja? Was dann passiert ist, war irgendwo auch so echt ein Wunder für mich, rückblickend, wo ich einfach gemerkt habe, ja, du kannst Jesus hinlegen, mach das. Es ist gut. Leg's ihm hin. Und für mich waren da die 6 Jahre immer so absolut begleitend, wo ich 6 Jahre einfach alles verbockt habe. Und das hat mich letztendlich ein Stück weit dazu bewegt, oder wo Jesus es möglich gemacht hat, ihm das hinzulegen. Und ich habe es echt auf die Waagschale gelegt und habe betet, du himmlischer Vater, wie schaut's aus? Was soll ich damit machen? Wenn du willst, dass ich es aufhöre, dann höre ich es auf. Auch wenn ich es lieb, auch wenn ich eine Leidenschaft dafür habe. Auch wenn es mir schwerfallen wird. Wenn du willst, dann tue ich das, dann mache ich das. Ohne Wenn und Aber. Und wie gesagt, das war, ich glaube, das ist nichts, was ich aus mir heraus konnte, sondern das ist was, was Jesus möglich gemacht hat. Und also dieses Hinlegen, ja. Und ich glaube schon, ich kann das ja gut nachvollziehen, mir ist es damals echt schwer gefallen, also mir das hinzulegen. Und ich glaube, heutzutage ist es echt ein Thema. Oder ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber ich glaube, Gott einfach alles hinzulegen, Dinge hinzulegen, die man liebt, wo man eine Leidenschaft dafür hat, wo man denkt, ich habe da ein Herzensanliegen dafür. Und was macht er damit, wenn Jesus Nein sagt? Ist dann immer noch so, ja, er weiß, was gut für mich ist und so, ja, ich folge ihm nach und Halleluja. Nee, dann geht es auf einmal in die Substanz. Dann denkt man auf einmal drüber nach, ja, gibt es denn vielleicht noch einen Weg, das trotzdem zu machen oder so? Oder findet man nicht irgendwie wieder in der Bibel doch wieder einen Vers, wo man den anders verstehen kann? Oder was so meiner Ansicht nach heutzutage auch ganz verbreitet ist, so, gräbt man auf einmal in Geschichtsbücher rum und guckt man da rein, ja, wie war das damals? Wenn ihr das damals hat zählt, heute zählt es nicht mehr, ja. Wo ich denke, liebe Freunde, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Punkt. In meinem Fall war es so, dass ich 3 Tage danach meine Bibel-App aufgemacht habe. Und da war damals ein Vers aus Sprüche 31, Vers 8. Und da las ich, du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Und als ich den Vers las, und ich habe den natürlich gar wortwörtlich genommen, gar keine Frage, und habe dann darüber nachgedacht, ja gut, alles klar, wenn ich für Leute eintreten soll, die sich selbst nicht verteidigen können, dann wäre es ja im Umkehrschluss eigentlich gut, wenn ich weiß, wie ich mich selbst verteidigen kann. Weil sonst kann ich es anderen nicht beibringen. Klar, logisch, ja. Wie so ein Fußballtrainer Fußball trainieren, wenn er selber keine Ahnung davon hat. Eh klar, gell. Und das war für mich letztendlich aber trotzdem die Beantwortung auf mein Gebet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trainiere weiter, ich mache weiter, aber ich ändere meine Beweggründe, warum ich es mache. Und ich denke sowieso, mir sind schon viele Leute über den Weg gelaufen, die gesagt haben, boah, Michi, Kampfsport, Kickboxen, das geht doch gar nicht. Ich meine, du schlägst ja Leute. Das ist doch verboten, das darf man doch gar nicht als Christ. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Boxen und Kickboxen ist einer der geistlichsten Sportarten überhaupt. Und das stimmt halt wirklich, die Bibel sagt es auch schon, das Geben seliger ist als Nehmen. Ja? Sag ja, man kann sich alles hindrehen. Nein. Ja? Nein, im Ernst. Mich würde es freuen, wenn in Gemeinden wieder mehr Leute oder mehr, egal ob Mann oder Frau, mehr Personen sind, die wirklich im Kampfsportbereich sich engagieren und da sich was aneignen. Einfach aus einem folgenden Grund. Es ist ganz, ganz einfach. Wenn man so einen Sport macht, also explizit so einen Sport, wo es ein bisschen ums Kämpfen geht, ja, das steigert das Selbstbewusstsein um ein Vielfaches. Und wenn ich unterwegs bin, eins, was in unserer Gesellschaft fast de facto vorhanden ist, ist Zivilcourage. Dass man hinsteht und für Leute eintritt, die gerade irgendwie in irgendeiner Art und Weise fertig gemacht werden. Schwäbisch Hall im Bus, Zeitungsartikel, ist ein Schüler von 3 Leuten verschlagen worden, der ganze Bus war voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute in den Bus reinpassen, aber mehr als genug. Kein einziger hat was gemacht. Kein einziger. Wenn ich dann ein bisschen Kampfsport beherrsche und weiß, was ich kann, und das Selbstbewusstsein aufbringen, in dieser Situation dieser Person zu helfen, was gibt es ein Christlicheres? Das ist für mich Nächstenliebe. Ja, für Leute einzutreten. Und deswegen mache ich den Sport heute noch, mache ihn gern, ich liebe ihn, kann da voll und ganz dazu stehen. Und als ich damals aber diesen Vers bekommen habe, war es so, bin ja ein Mensch, bin nach wie vor menschlich, und als dann Gott aber gesagt hat, ich soll das machen, habe ich mir wiederum gedacht, boah, jetzt muss ich das machen. Ja? Und habe dann gedacht, jetzt muss ich da aber 2-mal in der Woche ins Training gehen und dann muss ich auch dehnen und was der Geier was alles. Gell? Es ist halt nur so, dass man Füße fit sein muss und Oberkörper auch und so. Und dann habe ich zu Gott gesagt, du, wenn ich das aber machen muss, dann würde ich schon mal gerne einen Titel gewinnen. Ja? Habe ich dann zu ihm betet, du, wie schaut es aus? Könntest du das irgendwie in die Wege leiten? Das wäre mal mein Traum, einen Titel gewinnen. Einfach so. Gell? Und jetzt mal die Frage an euch, ist es okay, darf man sich bei Gott überhaupt was wünschen? Richtige Antwort. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, viele Christen wissen das gar nicht, dass man da auch Wünsche äußern kann. Mein Onkel von meiner Frau, der ist Finanzberater, der ist da ein bisschen ein Beispiel für mich. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und Richtung Ehe ging und so, gibt es dann gerade beim Ludi, so heißt er, gibt es natürlich einen Termin, nur wegen Finanzen muss ja alles guckt werden, dass alles passt, gell? Und das war interessant und da war ich auch Anfang 20, ja? Und von ihm habe ich damals das erste Mal gehört, Michi, im Prinzip ist es egal, wie viel Geld du hast, wichtig ist nur, dass du alle Wünsche Gott hinlegst. Weil unabhängig davon, wie viel Geld du hast, wenn es einen gibt, der alle Wünsche erfüllen kann, dann ist Gott, dann ist Jesus. Und es ist wichtig, dass du es ihm abgibst. Ja, hat er recht. Meine Frau und ich, wir haben ihm alle Wünsche gesagt. Ja? Du, ob die Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich weiß, dass mein Papa die erfüllen kann, wenn ich es brauche. Und ich weiß, er wird es erfüllen in dem Maße, wie es mir gut tut oder wie es er vorhergesehen hat. Und das ist absolut Gold wert für uns. Und ja, so war es. 2014 war es dann soweit, 4 Jahre also nach meiner Entscheidung für Jesus, bin ich tatsächlich einmal deutscher Meister im Kickboxen geworden, damals in Stuttgart. Und letztendlich warum? Weil mein Gebet mit Sprüche 31, Vers 8 beantwortet worden ist. Du aber trittst für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Das war die Motivation, weiterzumachen. Die Motivation, den Sport weiterzumachen, war nicht, ich möchte jetzt Meister werden. Nee, ich möchte den Leuten was helfen. Und dieser Wunsch, den Gott da erfüllt hat, das war ja, einfach nur dieses Sahnehäubchen obendrauf. An dem Turniertag war ich unterwegs mit 4 Russen bei mir aus dem Club. Die haben mich begleitet, waren bei mir in der Ecke, haben mich betreut. Und einer davon hat dann erzählt, mein finaler Kontrahent hat vor dem Finale gebetet auf seinem Teppich in eine gewisse Himmelsrichtung. Ich habe dann drauf gesagt, ja du, ich habe auch viel betet, aber der Unterschied ist, dass mein Gebet erhört worden ist. Und wie gesagt, es ist kein Erlebnis, was ich mir zuschreibe. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und ein Bibelvers, der heute mein Lebensvers ist, steht in Hiob 8, Vers 7. Und da lesen wir, was du früher besessen hast, wird dir gering erscheinen und verglichen mit dem, was Gott dir schenken wird. Und darauf freue ich mich, dieses wird. Er wird mir noch mehr schenken. Es ist noch lange nicht alles. Und so gerechnet bin ich nicht lange unterwegs mit Jesus. Das sind das 9 Jahre. Und so gab es eben ganz, ganz viele andere Bereiche, wo Gott aus Minus Plus gemacht hat. Und heute, nur um das voll abzurunden, quasi 5 Jahre nach diesem, 5 Jahre nach diesem Titel oder ja, 9 Jahre nach meiner Entscheidung, darf ich für die Getaway Days arbeiten. Bei den Getaway Days oder innerhalb der Getaway Days haben wir eben so eine Schule für Selbstverteidigung und Gewaltprävention, wo wir das Jugendlichen eben genau das mit auf den Weg bringen. Dieses ja, Selbstbewusstsein, das Selbstwert, letztendlich ihnen auch zeigen, wie sie sich verteidigen können. Wir sind an Schulen unterwegs, wir sind an sozialen Einrichtungen unterwegs. Wenn jemand Michael Stahl was sagt, bei dem bin ich Ausbilder im Bereich Kickboxen in seinem Verband. Und so muss ich sagen, runde Sache. Sensationell, was Gott daraus gemacht hat. Wie er aus meinem Versagen letztendlich ein dickes, dickes Plus gemacht hat. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und ich würde zum Abschluss einfach beten. Und würde mich freuen, wenn ihr es einfach mitnehmt. Ja, das ist alles, was ich erzählt habe. Wie gesagt, das ist nichts, was ich mir zuschreibe. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und ohne ihn wäre es in keinem Bereich möglich gewesen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wenn ihr was mitnehmt, dass es eine Sache ist, dass es lohnt, sein Leben zu 100% abzugeben. Weil nur dann ist man gehalten. Und ich glaube, nur dann kann Gott einhalten, wenn man selber loslässt. Und es lohnt sich einfach. Und das ist das Beste, was man tun kann. Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für den Tag, den du gemacht hast. Ich möchte Danke sagen, dass wir ihn erleben dürfen. Und ich möchte Danke sagen, dass wir ihn in Gemeinschaft verbringen dürfen. Ich möchte Danke sagen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass es dich gibt, dass du echt bist, dass du kein toter Gott bist. Ich möchte Danke sagen, dass du erfahrbar bist. Und ich möchte Danke sagen, dass du ein Gott der Beziehung bist und dass du Beziehung zu uns haben willst und Ich möchte dich so bitten, Herr, dass du uns allzeit es immer hier ins Herz reinschreibst, wo unsere Punkte sind, die wir dir überlassen haben, Herr. Und ich möchte einfach bitten, Herr, dass du es bist, der es, Herr, das vollbringt, diese Punkte dir abzugeben, dir voll und ganz zu vertrauen, Herr, in dem Wissen einfach, dass die Verheißungen, die du in deinem Wort gemacht hast, dass die du nicht einfach so gemacht hast oder einfach nur aus Spaß oder aus Jux und Tollerei, sondern dass du die ernst gemeint hast. Amen.